Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Magazin Spezial. Diesmal ausnahmsweise mit mir, André Peschke. Und ich werde heute sprechen mit Michael Liebe. Michael Liebe ist erstens Leiter der Games Week in Berlin, zum zweiten Mitgründer und Geschäftsführer von Booster Space und als solcher seit kurzem Mitbesitzer der Markenrechte an der Quo Vadis. Die Quo Vadis ist die älteste noch existierende Entwicklerkonferenz in Deutschland und ist just gerade zu Ende gegangen. Der Michael wird uns per Telefon zugeschaltet gleich, noch vor Ort in Berlin vom Veranstaltungsort. Und worüber ich mit dem Michael sprechen möchte, sind die Herausforderungen, wenn es darum geht, eine Entwicklerkonferenz in Deutschland auszurichten und natürlich auch ein bisschen über die Beweggründe, warum er die Rechte an dieser altgedienten Entwicklerkonferenz erworben hat. Michael, hallo.
Hallo André, freut mich sehr.
Ich würde gleich erstmal damit einsteigen. Ihr habt die Quo Vadis übernommen von Computec.
Genau, richtig.
Jetzt vermute ich mal, du kannst mir nicht sagen, exakt, was ihr dafür bezahlt habt, oder?
nee, lieber nicht. Es war Geld. Und das ist ein Deal, der über ein paar Jahre auch läuft mit Computec und war sehr spontan auch alles entschieden und in ein paar Verhandlungswochen nur über die Bühne gebracht. Und genau, also es ist Geld geflossen und wir haben aber das sehr wohl überlegt und gemeinsam mit Hans Ippisch da eine ganz gute Lösung gefunden, wie das die Übergabe laufen soll.
Okay. Ist das als Investition nicht ganz trivial? Also kann man, wenn man jetzt als Hausnummer ansetzen würde, hat euch das mehr oder weniger als 100.000 Euro gekostet?
Weniger.
Jetzt ist die Frage, warum habt ihr diesen Deal abgeschlossen? Also welchen Wert hat das für euch?
Ja, also die Situation war ja so, dass das Risiko bestand, dass die Quo Vadis entweder gar nicht mehr stattfindet oder sie in ein anderes Bundesland abwandert oder innerhalb Berlins außerhalb der Games Week Berlin dann stattfinden würde. Und das oder mit einem anderen Partner, den ich vielleicht nicht so gut kenne und wo dann die Zusammenarbeit ungewiss wäre, wie das dann ausgeht im Rahmen der Games Week Berlin. Und dementsprechend haben wir im Team, also insbesondere Lena Alter, die ja quasi Quo Vadis Veteranin ist, und meinem Mitchef Tim Rittmann, sehr intensiv überlegt, was sind denn die Risiken, was sind die Vorteile, wenn wir die Quo Vadis selber machen würden. Es war überhaupt nicht Teil unseres Geschäftsplans, das in diesem Jahr irgendwas in diese Richtung zu unternehmen. Wir wollten uns eigentlich auf den Ausbau der Marke Games Week Berlin kümmern und insbesondere das Gamefest stabilisieren, unser neues B2C-Format. Und dann kam aber diese Gelegenheit, und wie das mit Gelegenheiten so ist, es gibt einen griechischen Gott, dessen Namen ich immer vergesse, aber der hat, das ist der Gott der Gelegenheiten sozusagen, und der hat einen Zopf vorne. Ja, und wenn dir diese Gelegenheit auf dich zukommt, musst du diese beim Schopfe packen, weil hinten hat er eine Glatze und wenn er an dir vorbeigelaufen ist, kannst du nicht mehr zugreifen. Und so nach diesem Motto haben wir dann entschieden, hey, eigentlich ist es doch ganz cool, die Synergie zwischen Games Week Berlin und dieser zentralen und führenden Entwicklerkonferenz in Deutschland weiter auszubauen. Und das hat wahnsinnig viel Potenzial daraus, eine effektive Konstellation zu gestalten, die ja eigentlich ganz gut beide Ziele erfüllt, nämlich die Games Week Berlin-Marke weiter auszubauen und zu stärken, aber gleichzeitig eben die Quo Vadis davor zu bewahren, wie gesagt, schlimmstenfalls gar nicht mehr stattzufinden. Und das wäre ja super schade. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, komm, wir gehen in die Verhandlung rein und sind jetzt sehr froh, dass wir das gemacht haben.
Das müssen wir vielleicht für die Hörer nochmal auseinanderklamüsern. Also die Games Week Berlin ist quasi nur der nominelle Rahmen, unter dem eine ganze Reihe von Veranstaltungen stattfinden. Ein Teil davon sind Veranstaltungen, mit denen habt ihr eigentlich auch nichts zu tun, außer dass ihr die in diesen Rahmen packt und dann auch zu deren Vermarktung beiträgt. Und die Games Week selber ist ein Konzept, das hast du erstellt und das gehört auch jetzt dir bzw. Booster Space, korrekt?
Genau, richtig.
Okay. Und eines davon ist eben die Quo Vadis, eines dieser Events, die da stattfinden. Jetzt hast du vorhin gesagt, es stand zumindest auch als eine Option im Raum, dass die Quo Vadis eventuell gar nicht mehr stattfinden soll. Da stellt man sich natürlich vor, dass das eine Konferenz ist, die ihr da übernommen habt, die in irgendeiner Form in einer Art prekären Lage gewesen sein muss, dass sich das nicht rentiert hat, die auszurichten für den ehemaligen Eigentümer, also für Computec. Ist das so?
Das ist eine berechtigte Interpretation, aber ich weiß nicht genau, ob das der Hauptgrund war. Computec hat ja ganz Aruba Events übernommen gehabt und hat dann eine gute Synergie aus ihren Medienarbeiten und eben den Events aufgebaut. Warum dann strategisch sich entschieden wurde, die Eventsparte wieder abzugeben, das müssen wir leider Computec fragen, da weiß ich nicht genau, was die Gründe waren. Ich weiß nur, dass die Quo Vadis halt ja jahrelang stabil lief. Klar hatte sie Höhen und Tiefen und mal war ein gutes Jahr, mal war ein schlechtes Jahr, mal waren externe Gründe und Faktoren wie von mir aus die Reboot oder auch das Wetter ein Grund, dass es nicht so gut lief. Mal waren ja fast 3000 Leute da. Deshalb, was ich damit sagen will, das Potenzial dieser Konferenz ist durchaus sehr hoch. Und warum Computec aber gesagt hat, nee, wir wollen das nicht mehr, das müssen wir die Jungs und Mädels von da fragen.
Okay, das heißt aber, als ihr euch das angeschaut habt, habt ihr gedacht, okay, das kann man schon auf finanziell gesunde Beine stellen, insbesondere auch jetzt vielleicht mit dem existierenden Rahmen, den wir hier haben mit der Games Week. Was kostet denn eine Entwicklerkonferenz wie die Quo Vadis? Kannst du da eine Hausnummer mal geben?
Also wir müssen von knapp 400.000 Euro ausgehen, was so ein Ding kostet, jetzt in der Größenordnung, wie wir sie hatten dieses Jahr. Das Ziel ist natürlich, die deutlich größer zu machen. Aber ja, es ist ein erhebliches Risiko, das wir eingegangen sind. Aber wie am Anfang gesagt, so die Synergie zwischen Games Week Berlin und der Entwicklerkonferenz, die können wir weiter und wollen wir weiter ausbauen, so dass sich das hoffentlich in den nächsten Jahren wirtschaftlich tragen wird. In diesem Jahr ist es eine Investition.
Okay. Das bedeutet dann ungefähr, was braucht ihr denn an Besuchern, um dann hinterher auf einen grünen Zweig zu kommen? Damit die Leute sich das ein bisschen vorstellen können, was verdient man so an Eintrittspreisen? Die Tickets für die Quo Vadis in diesem Jahr, Studenten 90 Euro, einen Tag der Konferenz, das ist eine zweitägige Konferenz, 150 Euro, beide Tage 250 Euro und dann gibt es noch sozusagen so Business-Premium-Tickets, mit denen bekam man dann Zugang zu irgendwelchen Matchmaking-Veranstaltungen, wo sich also vielleicht interessierte Entwickler und Publisher oder ähnliches, also Geschäftspartner treffen können und Zugang zu einer Abschlussfeier, das war dann schon bei 500 Euro und so. Aber ich vermute ja mal, die große Masse an Tickets, die wird eher in diesem Bereich zwischen 90 und 250 Euro verkauft werden, oder?
Jein, also wir waren tatsächlich überrascht, wie das ausging. Also wir hatten damit gerechnet, genau wie du gesagt hast, dass die Mehrheit der Leute eben die Konferenztickets holt. Aber es war fast 50-50 zwischen Business-Tickets und Conference-Tickets am Ende. Und was aber nicht unbedingt heißt, dass wir damit mehr verdienen. Also bei den Business-Tickets muss man auf dem Schirm haben oder überhaupt bei jedem Teilnehmer, ne, wenn Leute ein Freiticket bekommen, kostet uns das schon mal 15 Euro. Das ist das Anlass, Software anteilig, das ist das Badge zu drucken, das Lanyard zu produzieren, den Einleger zu machen, jetzt ohne Personal- und Raumkosten gerechnet. Dann beim Business-Ticket haben wir ja Me2Match als Partner. Die kriegen einen Umsatzanteil an den Business-Tickets. Das geht schon mal weg. Dann müssen wir da in den Räumen nochmal neu einen Platz reservieren, Tische anmieten, sodass wir bei knapp 100 Euro sind, die schon mal wieder von den Business-Tickets weggehen. Dann kommt dazu noch das Catering, was wir ja mit angeboten haben, und die Party. Da sind wir dann schon bei mehr als 50% der Ticketeinnahmen, die wir an dritte Partner und Ausgaben verlieren, sodass eigentlich der Value, den wir mit einem Business-Ticket generieren, fast derselbe ist, wie wir mit einem Conference-Ticket generieren für uns intern.
Okay. Grobe Zahl für dieses Jahr, wie viele Teilnehmer gab es?
Achso, stimmt. Ich habe vergessen, die andere Frage zu beantworten. Wie viele brauchen wir und wie viel gab es? Also wir haben kalkuliert mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, damit wir mehr oder weniger Break-Even sind, zumindest was diesen Teil der Veranstaltung angeht. Aber eigentlich wäre das Ziel, 1.000 Leute zu haben im ersten Jahr, um dann gesund dazustehen. Wir haben diese Zahl fast erreicht in diesem Jahr, was ganz gut ist. Und für die Zukunft müssen wir aber auf 2.000, 3.000 Leute wieder hochgehen, damit sich das auch lohnt.
Okay, weil ich habe mir angeschaut den Veranstaltungsraum, den ihr dieses Jahr gewählt hattet, und hatte auch so den Eindruck, dass ich dachte so, boah, das sieht aber aus wie was für so, keine Ahnung, vielleicht 300 Leute oder sowas. Also es wirkte relativ klein, auch auf den Bildern und auch, wenn man sich den Veranstaltungsort anschaute.
Richtig. Wir hatten deswegen dann auch die Conference-Tickets geschlossen, also die konnte man dann nicht mehr kaufen, beziehungsweise nur noch vor Ort, wenn Leute wieder gegangen waren, neue Leute reinlassen, weil wir hatten Platz auf der Hauptbühne für 200 Menschen, wir hatten Platz auf der zweiten Bühne für knapp 100 Leute, dann hatten wir eine Bühne 3 noch, wo nochmal 80 Leute reingingen an Tag 2. Und wir hatten die Workshop-Räume, wo nochmal 25 Leute reinpassten. Und dann in dem Conference Center der Exhibition-Halle, da, die war sehr, sehr vollgestellt, sodass wir dann eben ein bisschen Panik hatten. Oh Gott, wenn da jetzt alle Leute kommen, die jetzt auch sich registrieren wollen, dann wird es einfach ungemütlich. Und da können normalerweise 1.000 Leute rumlaufen, wenn sie frei ist. Aber dadurch, dass wir mehr als 50% zugebaut haben, war eher Platz für 300 Leute in der Exhibition Area. Aber so kommen wir auf grob 1.000 Leute, die halt in die Kulturbrauerei reinpassen. Heißt aber auch, wie du daraus richtig interpretierst, dass wir kreativ werden müssen, wenn wir hier diese Wachstumszahlen erreichen wollen. Also ob wir das in der Kulturbrauerei schaffen, müssen wir nach der Veranstaltung mit denen gemeinsam erarbeiten.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Finanzierung des Ganzen. Ich hatte vor Jahr und Tag auch schon mal eine Folge von den Anekdoten, das ist eine weitere Formatreihe bei uns, aufgezeichnet mit dem Stefan Reichert, hatten über den Deutschen Entwicklerpreis und auch die Quo Vadis gesprochen. Und eine von den Dingen, die der Stefan damals erzählt hat, war, dass es für beide Veranstaltungen immer extrem schwierig war, Sponsoren zu finden, die bereit waren, signifikant in so eine Veranstaltung zu investieren. Also das war aus seiner Sicht eben, dass man eben auch mal einen Betrag von fünfstelliger Höhe dafür in die Hand nimmt, ne? Also keine Ahnung, 10.000 oder noch mehr, 50.000 war so immer die Wunschvorstellung. Wie wichtig ist das für so eine Konferenz? Braucht die diese Sponsoren? Kann die alleine über Ticketverkäufe funktionieren?
Ah, okay. Nee, auf keinen Fall. Also idealerweise hast du es ja so, dass du über die Förderung und die Sponsoren alles finanziert hast. Und dann die Ticketeinnahmen eben dein Plus generieren. Deswegen, ja, es ist super wichtig. Auf der einen Seite, ohne die öffentliche Förderung würde das überhaupt nicht aufgehen. Auf der anderen Seite, ohne Sponsoren und Aussteller, die Geld in die Hand nehmen, um Sichtbarkeit zu haben, um Zugang zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bekommen. Oder eben ihre Missions wie Recruitment oder Software zu verkaufen oder Dienstleistungen anzubieten, auf so einer Veranstaltung erfüllen wollen. Ohne diese Leute, die das so ein Format für sich nutzen, würde das gar nicht aufgehen.
Wie sind denn, also hast du dann schon erste Erfahrungen? Kannst du bestätigen, dass das sehr, sehr schwierig ist, Leute dazu zu motivieren, als Sponsor aktiv zu werden? Ich glaube, die Frustration von dem Stefan Reichert war damals natürlich auch, dass er mit der Quo Vadis da was aus der Taufe gehoben hatte zu einem Zeitpunkt, als es, glaube ich, keine deutsche Entwicklerkonferenz mehr gab. Es gab ja vorher das USF, also dieses Unterhaltungssoftwareforum, was so das noch die ältesten Rechte hatte, aber das war schon entweder eingestellt oder so gut wie. Und hatte immer das Gefühl in seiner Erzählung, dass sehr viele Leute schon wussten, dass das durchaus wertvoll ist und alle sehr gerne dort gewesen sind und davon profitiert haben. Aber wenn es dann eben darum ging, von Firmenseite selbst zu investieren, als Sponsor aktiv zu werden oder auch nur Tickets zu kaufen, statt freien Eintritt zu bekommen, da wurde es dann auf einmal sehr, sehr schwierig.
Na klar, die Leute oder die Menschen allgemein sind ja zu Recht auch sparsam. Also Unternehmen funktionieren ja nur, wenn sie kalkulieren, wofür gebe ich Geld aus und wie kriege ich die Ausgaben wieder rein. Die Ich sehe das ein bisschen anders in dem Sinne, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Unternehmen das als Investition in mich oder in das Format sehen sollten, sondern dass sie ja eine Leistung dafür bekommen und dass ein Service ist, den wir als Unternehmen anderen Unternehmen anbieten. Und dementsprechend ne, die Sichtbarkeit, die Ziele, die ich vorhin genannt habe, die solche Unternehmen halt haben, die muss man eben irgendwie erfüllen. Was weiß ich, wenn die Leute eben neue Talente suchen, dann macht eben so ein Ausstellungsstand durchaus Sinn oder eine Networking-Veranstaltung anzudocken, auch sehr viel Sinn. Wenn ich Services anbieten möchte, wie von mir aus Beratungsleistung oder Service-Software, dann brauche ich auch so einen Info-Counter, wo ich dann die Kunden bei mir an den Tisch holen kann, die potenziellen, und denen präsentieren kann, was ich so tue. Also diese Services, die den Return of Investment dann für die Partnerunternehmen anbieten, so sehe ich Sponsoring und Ausstellungsakquise. Also wir müssen da halt gucken, dass wir einen Wert bieten, den die Leute dann halt auch gerne bereit sind zu bezahlen, in der Hoffnung, dass sie dann eben, wenn sie hier waren, rausgehen, sagen, cool, das hat sich gelohnt. Ich habe, keine Ahnung, 5 neue potenzielle Mitarbeiter akquiriert. Ich habe meine Sichtbarkeit erhöht, weil ich gerade neu gegründet habe und irgendwie will, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Oder ich wollte hier gute Gespräche mit potenziellen Kunden für meine Entwicklungssoftware haben. Also sowas. Da sind die Leute dann durchaus bereit zu bezahlen, wenn man eben zuhört, was sucht ihr, wie können wir euch dafür helfen und was ist das, was wir eben anbieten können hier als Dienstleistung für euch. Will nicht heißen, dass es einfach ist und sofort funktioniert. Aber das ist meine Philosophie, wie ich an sowohl Ticketverkäufe als auch Sponsorings und Aussteller rangehe.
Wie macht man das sozusagen? Also was muss denn dann so eine Entwicklerkonferenz anbieten? Also von außen betrachtet bin ja meistens einfach nur normaler Besucher und Beobachter auf solchen Konferenzen. Und für mich steht natürlich immer im Vordergrund, was ist denn da in diesem Vortragsprogramm enthalten? Erstens, was gibt es für Themen? Und zweitens, was für Menschen sind dort, die diese Vorträge halten, die ich dann ja auch im Anschluss häufig noch treffen kann? Richtig. Für so einen Sponsor, hast du ja gesagt, da kommen dann nochmal andere Erwägungen hinzu. Nämlich erstens vor allem wahrscheinlich auch, wie viele Leute sind da? Für den wird sicherlich auch wichtig sein, wer ist dort? Also je nachdem, was sein Interesse ist. Ne? Wenn er Personal anwerben will in einem bestimmten Bereich, keine Ahnung, sucht neue Graphic Artist, dann wird es für ihn wichtig sein, dass viele Leute aus diesem Grafikbereich auch zu dieser Konferenz kommen und. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Und wie sieht das ideale Konferenzprogramm einer Quo Vadis denn aus?
Wenn ich das wüsste, dann wäre ich glücklich. Also das ist immer auch ein bisschen Learning by Doing und man muss ein paar Sachen auch experimentieren und ausprobieren. Für diese Missions, die du angedeutet hast, ne, ich suche Graphic Artists, dann höre ich mir an, okay, der Sponsor, der potenzielle, der sucht eben Graphic Artists, aber im Programm haben wir keine Graphic-Themen. Dann wird es schwer, das zu verkaufen. Dementsprechend muss ich halt gucken, dass ich eine Synergie schaffe aus dem Konferenzprogramm und den, wie ich dann eben in die Verhandlungen mit Sponsoren gehen kann. Stage Time ist natürlich auch ein populäres Tool, so dass man dann eben sich als Experte auf seinem jeweiligen Gebiet präsentieren kann oder eben sicherstelle, dass Leute meine Aussagen mitkommen. Und diese Balance hinzubekommen, das ist durchaus nicht so einfach, weil du willst ja auch nicht alles verkaufen. Dann wird so eine Konferenz auch schnell langweilig, wenn da nur Sponsor-Talks drin sind. Aber gleichzeitig musst du denen irgendwie zusätzliche Incentives bieten. Quintessenz ist, es gibt eine gewisse Einheit aus dem Konferenzprogramm, das eben bestimmte Leute anlockt in den jeweiligen Arbeitsprofilen und das müssen wir dann balancieren, dass es mit den Zielen der Sponsoren zusammenpasst.
Damit sich die Leute was darunter vorstellen können, das ist dann sowas wie, ich vermute mal, ihr hattet jetzt dieses Jahr unter anderem Twitch als Vortragende. Ich glaube, die haben sogar einen Workshop angeboten, wenn es dann darum ging, wie kann ich denn mein Spiel Twitch-tauglicher machen, was kann ich da vielleicht direkt integrieren und so weiter. Und dann ist halt Twitch daran interessiert, dass Entwickler auch von Haus aus vielleicht irgendwo ihre Plattform unterstützen, das mitdenken. Ja, dann sind die vielleicht eher bereit zu sagen, okay, ich bin hier Sponsor. Und umgekehrt, wenn die aber sowas anbieten, dann kann das tatsächlich auch für Leute einen Mehrwert sein, weil genau sowas wie Twitch gerade ja etwas ist, was viele Entwickler auch eben von Haus aus beschäftigt, korrekt?
Genau, richtig. Nur um sicher zu gehen, also Twitch war jetzt kein Sponsoring-Partner, das war kein Sponsored-Workshop. Also es ist ein gutes Beispiel, aber ich würde lieber ein anderes Beispiel nennen, wie es jetzt konkret war. Also wir hatten gesagt, wir wollen die neuen Trends ein bisschen besser abdecken innerhalb der Qvadis, indem wir Focus-Summits einführen. Und dann haben wir zum Beispiel mit LeaseWeb und aber auch mit PlayFab zusammen jeweilige Summits konstruiert. Also PlayFab ist ja eine Community- und Live-Ops-Management-Software-Solution. Und die wollten halt, dass Leute sich mit dem Thema beschäftigen und auf der Bühne präsentieren, was eben die Wichtigkeit an Live-Ops ist, wie man das macht. Und dann haben wir gemeinsam mit denen das Summit-Programm erarbeitet und dann sind die eben Sponsoring- und Presenting-Partner dieses Summits geworden.
Ja, das ist natürlich dann auch immer die Gefahr oder da stelle ich mir vor, das erfordert dann eben Arbeit, gemeinsam da auf die Bühne zu stellen, was dann nicht wie eine Kaffeefahrt wirkt. Weil auf vielen Entwicklerkonferenzen war ich in so Sponsor-Talks und dann hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist halt eigentlich nur ein Vortrag, wo dir jemand erklärt, warum du seine Game Engine benutzen solltest.
Genau, richtig. Deswegen wollte ich vorhin sagen, das sollte eben genau nicht passieren, sondern LeaseWeb oder PlayFab hat dann eben diesen Summit präsentiert, aber andere Unternehmen haben aus dem Nähkästchen geplaudert und auch durchaus Konkurrenzprodukte oder andere Lösungsansätze kommuniziert. Und dann ist es eben nicht dieser langweilige Sales-Pitch auf der Bühne, sondern es hat diesen inhaltlichen Wert, den Konferenzteilnehmer erwarten. Aber es macht gleichzeitig auch den Sponsor glücklich, weil er sieht, dass das Thema, was sie eben als Unternehmen im Vordergrund haben, ein relevantes Thema ist, was dann in so einer Konferenz in Breite diskutiert wird.
Was ja wahrscheinlich auch wichtig ist, ist eben die Namen auf der Liste der Vortragenden irgendwie zu bekommen. Also erstens natürlich vielleicht überhaupt bekannte Persönlichkeiten. Das ist so vielleicht sozusagen so der Idealzustand. Leute, wo man sagt so, ach guck mal, hier, weißt du, Cliffy B., Richard Garriott oder sonst wer ist dort oder wenigstens bekannte Firmennamen. Wo ich jetzt dieses Jahr so drauf geschaut habe und gedacht habe, so, na, immerhin hier Machine Games, also das sind die Entwickler von sowas wie Wolfenstein, wo man heutzutage sagt, so, ja, das wäre ja mal interessant, mit jemanden von denen sprechen zu können. Techland habe ich gesehen, also die Entwickler von Dying Light zum Beispiel. Und so Namen wie Google und so tauchen da auf. Also schon ganz okay, aber natürlich jetzt noch nicht so gespickt mit ganz, ganz vielen bekannten Namen. Wie kommt man die dorthin? Ist das ein finanzielles Problem? Ist das auch ein Problem, dass die Konferenz erstmal eine gewisse Sichtbarkeit haben muss, bevor die Leute dorthin kommen? Wie stellt man das an?
Also sowohl was Sponsoren, Aussteller, Ticketverkäufer und Speaker angeht, ist immer das Allerschwierigste, ist die erste Person zu bekommen, den ersten Partner zu gewinnen. Und daran orientieren sich dann die anderen. Also wenn du von Anfang an eben nicht die großen Namen dabei hast, dann sagen vielleicht andere große Namen auch nicht zu. Das ist eine sehr große Herausforderung, die in ehesten über auf der einen Seite persönliches Netzwerk gelöst werden kann, auf der anderen Seite aber auch über Zeit. Wir hatten in diesem Jahr, also die Qvadis habe ich ja, Vertrag habe ich Ende September unterschrieben, dann war ich noch auf Dienstreise, auf verschiedenen Konferenzen und Events und dann kamen wir erst im Oktober dazu, uns wirklich Gedanken zu machen und die ersten Anfragen rauszuschicken. Und das ist unter anderem der Grund, warum wir jetzt nicht die Big Shots in diesem Jahr von den persönlichen Namen hatten. Von den Firmenvertretern, würde ich sagen, war das durchaus ganz gut. Also das war ja auch noch sowas wie Amazon da oder King da oder Colibri da. Also durchaus Firmennamen, mit denen man was anfangen kann, aber sehr richtig. Wir hatten jetzt nicht diesen Top-Keynote-Speaker, den man aus der Vergangenheit kannte, weil wir einfach keine Zeit hatten, das jetzt hinzubekommen. Auf der anderen Seite, ja, so ein Speaker kann durchaus auch viel Geld kosten. Also die meisten Speaker nehmen kein Honorar, aber es gibt durchaus Leute, die mittlerweile sagen, naja komm, ich krieg irgendwie pro Tag 1000 Anfragen, was bietest du mir denn? Und da reicht es dann ab und zu schon nicht mehr zu sagen, na komm, du fliegst mit einem Economy-Ticket hin und wir geben dir 2 Nächte in unserem 4-Sterne-Hotel, sondern die wollen dann erste Klasse fliegen, vielleicht noch ein Honorar bekommen. Also du kannst teilweise für einen Speaker 15.000, 20.000 Euro ausgeben. Ich habe mit einer anderen Veranstaltung mal mit jemandem zusammengearbeitet, da hat mich der Speaker tatsächlich 25.000 Euro gekostet. Und das muss man dann kalkulieren. Ja, kriege ich diesen Speaker refinanziert über Ticketverkäufe und eben potenzielle Sponsoren, die sagen, ja, voll cool, der ist da, deswegen gebe ich hier jetzt Geld für aus. Und das ist ein hohes Risiko, was man abwägen muss. Und da gehört auch eine gewisse Sensibilität für Trends dazu. Ich bin nicht so der Freund von Industrieveteranen. Also ich finde das durchaus immer ganz cool, aber die meisten Industrieveteranen reden halt so aus ihren Amiga- oder C64-Zeiten und zeigen irgendwelche alten Basic-Codes auf der Leinwand. Das ist ganz nett. Aber der Lerneffekt ist überschaubar für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da sind wir noch nicht, dass man so einen Wohlfühl-Onkel oder Onkeline-Tante da auf die Bühne packen kann, sondern wir wollten uns in diesem Jahr hardcore darauf konzentrieren, was sind so die Trends in der Branche, die wir auf unseren beschränkten 3 Bühnen irgendwie unterbringen können und lieber auf die Inhalte gesetzt als auf die großen Namen.
Die Konkurrenz hat ja auch zugenommen über die Jahre. Ich habe jetzt mal geschaut, was gab es denn sonst noch für Veranstaltungen im April, und da habe ich jetzt nur mal so das rausgeschrieben, wovon ich schon mal gehört hatte, da gab es das London Games Festival jetzt am 2. April, dann war die Quo Vadis vom 8. bis 9. April, die Amaze vom 10. bis 13. und die Reboot findet auch noch statt vom 11. bis 13. April. Das heißt also, wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so einfach, überhaupt einen vernünftigen Termin zu finden, wo die Leute nicht sagen, ja, sorry, wir sind schon mitten in der Vorbereitung auf die E3, auf die Gamescom, auf die Paris Games Week, auf die Connect hier, da und da, oder dass noch irgendwelche anderen Entwicklerkonferenzen sogar im näheren Umfeld stattfinden, sodass überhaupt die Leute Zeit haben zu kommen. Also nicht nur das Problem, wer bezahlt und wollen sie überhaupt kommen, sondern sie müssen ja sozusagen auch einen freien Platz in ihrem Kalender haben.
Richtig. Die GDC ist da die größte Herausforderung. Mittlerweile auch die South by Southwest und dann war ja noch PAX East, kurz vor April. Das ist eine riesen Herausforderung, da hast du total recht, den Kalender dieser Leute zu managen. Manche von den Menschen, die da in dieses Profil passen, die sind tatsächlich einen ganzen Monat unterwegs. Wir hatten ein paar Leute, die erst in Berlin waren und danach zur Reboot nach Dubrovnik geflogen sind. Der inhaltliche Overlap zwischen Quo Vadis und Amaze ist jetzt nicht so riesig, sodass sich das selten beißt. Aber auch hier hatten wir jetzt, ich glaube, 4 Speaker, die bei der Quo Vadis waren und dann auch beim Amaze Festival sind. Also solche Sachen kann man durchaus auch hinbekommen, auch in Absprache mit den anderen Event-Organisatoren. Also wir sind ja im engen Austausch mit dem Team von der Reboot, alleine schon deswegen, dass der alte Quo Vadis-Hase Tobias Kopka ja auch schon jetzt im Reboot-Team ist. Amaze und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit sowieso. Aber ja, die Games Week Berlin ist ja traditionell im April und will auch im April bleiben. Und dementsprechend, Amaze will im April bleiben. Wir wollen die Quo Vadis im April behalten. Aber der April hat die Riesenherausforderung, dass da eben die Osterferien sind, die auch jedes Jahr in einer anderen Woche stattfinden. Und in Berlin kannst du rund um den 1. Mai auch gar nichts machen. Da ist die ganze Woche geblockt, je nachdem, wo der 1. Mai drin ist. So dass wir relativ wenig Flexibilität haben zu sagen, hey, Reboot findet in der Woche statt, dann finden wir eine Woche früher oder später statt. Das kriegt man einfach nicht koordiniert wegen der externen Kalendereinträge.
Muss man sich dann für seine Entwicklerkonferenz eine bestimmte Ausrichtung überlegen, dass man inhaltlich anderen Veranstaltungen auch so ein bisschen aus dem Weg geht? Oder sagst du, nee, das ist vielleicht nicht so wichtig, weil da geht es darum, dass es die Entwicklerkonferenz jetzt in Deutschland?
Nee, total. Also klar, auf der einen Seite die Erwartungshaltung ist ja, okay, hier ist das Event in Berlin und Deutschland. Da treffe ich dann als internationaler Gast eben auf die deutsche Branche. Je nachdem, wie relevant das für die Leute aktuell ist, kann das funktionieren oder nicht? Die Reboot auf der anderen Seite funktioniert komplett. Da gibt es ja kaum lokale Industrie. Die haben das großartig gemacht, diesen Dubrovnik-Faktor und Kroatien-Strand-Faktor in den Vordergrund zu heben und diesen Experience-Faktor der Veranstaltung auch auszubauen mit guten Partys, mit spannendem Bühnenbau und Networking-Events und einer wahnsinnigen Kulisse und touristischen Aktivitäten, die man drumherum machen kann. Das ist schon etwas, wo ich echt Respekt vor habe. Das haben die richtig, richtig gut gemacht und haben auch die Covadis über die Jahre links liegen lassen und super schnell überholt. Wir müssen zwei Missionen dabei dann bearbeiten. Das eine ist eben das Erlebnismoment so einer Veranstaltung. Berlin hat das durchaus das Potenzial, auch ein touristischer Hotspot zu sein. Und man kommt hier hin und erlebt was man woanders oder zu Hause nicht erleben kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite braucht man ein Profil, das sich abgrenzt. Wir versuchen dementsprechend auch in Abgrenzung zur Reboot inhaltlich eben über diese Summits Fokusthemen einzuführen, die dann echten Lernmehrwert bieten. Und ich sage hier, ich interessiere mich halt, um bei den eingangs erwähnten Beispielen zu bleiben, für Live-Ops, und das wird in dieser Geballtheit auf den wenigsten anderen Veranstaltungen so angeboten. Und dann, okay, dann gehe ich halt zur Covadis und gucke mir diesen Live-Ops-Summit an, weil das etwas ist, was unterbesetzt ist in den internationalen Konferenzlandschaften. Also das sind zwei Sachen eben, Experience und Content.
Im Thema Experience, wie wichtig ist diese Party? Das ist ja Standard quasi, ne? Die Entwicklerkonferenzen, da gibt es dann häufig sogar noch, wenn sie groß genug sind, mehrere Partys an den verschiedenen Abenden. Auch in der Erzählung von Stefan Reichert aus den frühen Jahren der Quo Vadis hatte man so das Gefühl, viele Leute kamen sogar eigentlich eher nur wegen der Party. Ist das so, ist das tatsächlich so ein wichtiger Faktor?
Ja, erstaunlicherweise ja. Wir hatten in diesem Jahr aus dem Speaker Management, also Jessica, hieß Experience und Speaker Manager. Das haben wir in der Größenordnung, wie wir es ursprünglich vorhatten, in diesem Jahr leider nicht hinbekommen, aus finanziellen und zeitlichen Gründen. Aber Matchmaking-Dinner zum Beispiel, ja, oder der Deutsche Computerspielpreis gestern. Es gibt viele Leute, die kommen dann in der Games Week-Woche nach Berlin, gehen aber nur zum Matchmaking-Dinner oder nur zum DCP und gucken vielleicht mal bei der Quo Vadis vorbei, aber diese Abendveranstaltungen, die sind essentiell. Und da muss man es halt hinbekommen, dass man für Ticketholder exklusive Sachen anbietet und dementsprechend auch die Partys monetarisieren kann.
Ich hätte noch eine Frage, die springt jetzt ein bisschen im Thema, aber so zum Abschluss, weil mir das aufgefallen ist, als ich über die Quo Vadis-Seite geschaut habe, da gab es einen ganz spezifischen Absatz, in dem beschrieben wurde, dass sie Quo Vadis sich bemüht, eine belästigungsfreie Veranstaltung zu sein und welche Maßnahmen getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen man sich an welche Personen wenden kann, wenn man das Gefühl hat, dass man auf dieser Veranstaltung in irgendeiner Form belästigt wird. Ist das notwendig? Gibt es Erfahrungen, aus denen man abgeleitet hat, dass das notwendig ist, oder ist das sozusagen nur Usus, eine solche Einrichtung auch heutzutage anzubieten?
Also wir hatten zum Glück kein Fallbeispiel, weswegen wir dann diese Safe Space Policy eingeführt haben. Also es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie, als Aruba die Quo Vadis gemacht hat, Frauen hatten, die sich irgendwie beschwert hätten, oder andere Leute, die sich beschwert hätten, dass sie belästigt worden sind. Und wir deswegen die Safe Space Policy eingeführt haben, sondern weil uns das von Anfang an, also ne, wir haben ja damals die Quo Vadis nicht gemacht, wir haben diese Self-Service-Policy über die Games Week Berlin in die anderen Veranstaltungen reingeholt und gesagt, als Games Week Berlin ist uns das wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen und dass es gar nicht eben erst zu diesem negativen Fallbeispiel kommt. Deswegen haben wir mit der Gründung der Games Week Berlin auch die Self-Service-Policy für alle teilnehmenden Events eingeführt. Und ich weiß allerdings von informellen Erzählungen, dass es solche Fälle links und rechts auch bei anderen Veranstaltungen gab und dass das, was wir eben machen, quasi prophylaktisch auch Wirkung zeigt.
Wie sehen denn die Teilnehmerzahlen aus? Ist das noch männlich dominiert, was da an einer Quo Vadis teilnimmt?
Ja, also hier jetzt gerade parallel läuft ja die Womenize-Veranstaltung. Die hatte früher 99% weibliche Teilnehmerinnen. Ich war eben kurz im Hörsaal drin, da sind mittlerweile 30% auch Männer. Also diese umgekehrte Mischung haben wir jetzt auch bei der Womenize gut hinbekommen. Bei der Quo Vadis oder ich sag mal kurz zur Mays, bei der Gründung von der Mays haben Thorsten und ich gesagt, wir wollen immer 50-50 haben. Bei der Quo Vadis haben wir jetzt dieses Jahr eine ganz gute Durchdringung gehabt. Ich kann dir die Zahl jetzt nicht nennen, aber es war jetzt nicht so, dass da, darf ich Pimmelfest sagen?
Immer.
Es war jetzt nicht so, dass es ein reines Pimmelfest war, sondern wir haben auch im Konferenzprogramm-Design darauf geachtet, dass wir 25% weibliche Speakerinnen hatten, die haben wollen. Diese Zahl haben wir nicht ganz erreicht, aber über solche Maßnahmen kann man eben auch die Teilnehmerschaft mitbestimmen. Wenn mehr Frauen auf der Bühne sind, fühlen sich auch mehr Frauen als Teilnehmerinnen angesprochen. Und je mehr Frauen auch da sind tatsächlich, oder je diverser eine Teilnehmerschaft ist, desto seltener kommt es auch zu Belästigung.
Die Womenize, nur damit die Menschen wissen, wovon wir sprechen, das ist auch eine Veranstaltung, die findet auch im Rahmen der Games Week statt. Und das ist eine, ist das auch eine Konferenz, ne? Ist eine Konferenz quasi, die sich aber konkret auch richtet an Frauen in Spiele oder überhaupt IT, richtig?
Genau, richtig. Das ist ähnlich wie die Quo Vadis auch aufgebaut. Also es gibt Keynotes und Panel-Diskussionen als Konferenzformat. Dann gibt es Workshops und eine Recruitment Area als Exhibition. Und da ist es weniger die Zielsetzung, wie soll ich das formulieren? Es ist weniger die Zielsetzung, Frauen zu empowern, als zu zeigen, hey, es gibt Sheroes, wie wir sie nennen, in der Industrie und wir wollen denen die Bühne geben, die sie woanders vielleicht nicht haben und dementsprechend da die geballte Frauenpower der Games-Branche auf die Bühne holen.
Wunderbar. Michael, gibt es schon einen Termin für die nächste Quo Vadis? Ist das schon quasi gebucht?
Wir haben einen 10-Jahres-Plan für die Games Week Berlin letztes Jahr entwickelt, wann die Termine sind. Blöderweise ist nächstes Jahr dieser Ostern 1. Mai Clash so eklatant, dass es dieselbe Woche wie die Reboot sein muss, wenn wir denn unseren Plan einhalten und sogar noch schlimmer als in diesem Jahr voraussichtlich die Tage sich sogar decken. Deswegen sind wir mit dem Datum noch nicht rausgegangen. Wir werden zu 90% sicher im April bleiben, aber ich kann die exakten Daten noch nicht nennen, weil wir da noch abwägen, ob wir das Risiko eingehen wollen, gleichzeitig zur Reboot zu fahren oder eine andere Tagesform finden.
Okay, man kann das auch nicht einfach noch weiter vorziehen und sagen, jetzt dann halt Ende März?
Naja, März ist GDC. Vergiss es, da kannst du gar nichts machen, was B2B-Entwickler-Themen betrifft.
Okay, also ihr seid so zwischen so zwei Bussen sozusagen.
Genau. Und der Mai ist halt auch wahnsinnig voll mit Nordic Game, Digital Dragons und anderen Events. Also der April, der ist schon geschickt gewählt und es war ja damals auch, bevor die Reboot so groß wurde, ein sehr guter Termin. Jetzt haben wir diesen Bus da stehen und die Bushaltestelle ist quasi besetzt und wir müssen gucken, ob wir da einen Parkplatz davor, dahinter oder daneben.
Alles klar. Okay. Dann, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, André.
Und euch da draußen vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und das war's mit dem Magazin-Spezial zur Quo Vadis.
Super, viel Erfolg euch.
Ebenso.